Guten Morgen und herzlich willkommen zum Wake-up Call, dein Podcast für Sales 4.0. Und heute habe ich eine ganz spezielle Folge für euch, denn heute kann ich meinen ersten Gast begrüßen und ich freue mich sehr, dass er so früh heute Morgen die Zeit gehabt hat, hier mit mir im Podcast zu sein. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Sebastian Höft. Sebastian, guten Morgen. Danke, dass du da bist.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Und am besten stellst du dich gerade unseren Hörern selbst vor, wer du bist, was du machst. Ich weiß, ganz viele kennen dich natürlich schon, aber der ein oder andere, der dich vielleicht noch nicht kennt, gib uns da doch mal ein paar Insights.
Sehr gern, sehr gern. Sebastian Höft, 46 Jahre alt. Zwei Kinder, in Frankfurt ansässig und aktuell im Bereich der Regulatorik verortet. Das heißt, bei dem Unternehmen LPA, Luchtprobst Associates, mit tätig als Global Sales Director. Das heißt, verantworte dort das Asset Management in allen regulatorischen Software-Themen. Und über den Tellerrand hinaus, wie du gesagt hast, der eine oder andere kennt mich vielleicht auch so ein bisschen aus der Historie, immer sehr unruhig, sehr umtriebig, sodass man da auch verschiedene andere Dinge parallel noch mit begleitet. Das heißt natürlich auch gerade durch meine Berliner Zeit, wer mich von früher noch mit kennt, dort halt sehr viel im Fintech-Bereich mit aufgestellt gewesen.
Wie lange warst du in Berlin?
Na gut, ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich würde es eher andersrum sehen. Also ich bin gebürtiger Berliner und bin seit 10 Jahren in Frankfurt.
Ah, okay, na gut. So, aber in Frankfurt bleibt man ja gern. Ich kenne das ja, ne?
Genau. Also die Frankfurter Umgebung ist halt sehr, sehr schön. Und das, was uns bei dir vereint hat, wo wir beide auch drüber sprachen, ich denke, was dann die heutige Podcast-Folge noch beinhalten wird, sind halt so diese gerade Innovation, technologischen Lösungen, die halt nicht nur das Asset Management, generell die Finanzindustrie voranbringen. Und da ist man bei der einen oder anderen Stelle ganz gut aufgestellt. In meiner Form bei Beteiligung, bei dir ja auch durch verschiedenes Mitwirken bei anderen Unternehmen, im Advisory Boards etc. Und ich freue mich drauf. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil du jetzt natürlich so ein paar richtig große Themen auch schon angerissen hast. Also Regulatorik natürlich, ja. Also wer kennt es nicht? Es beschäftigt uns natürlich alle, ob das jetzt im Vertrieb ist oder im Maschinenraum. Also egal wo, die Regulatorik ist natürlich super, super wichtig. Von daher finde ich es total klasse, dass du da heute auch als Experte für dieses Thema mit dabei bist, aber eben auch, und das ist ja das Ungewöhnliche, das ganze Thema Sales und Digitalisierung. Also ich glaube, da werden wir heute ganz viele interessante Themen noch anschneiden können. Also ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall auf eine spannende Folge freuen, weil warum wir auch heute miteinander recorden, wir haben uns nämlich getroffen, und zwar weder in Berlin noch in Frankfurt, sondern in Basel. Sebastian, auf dem Fondsforum, auf dem Basler Fondsforum. War das dein erstes Basler Fondsforum oder warst du schon mal da?
Das war mein erstes Basler Fondsforum.
Okay, was hat dich denn dazu bewogen? Was war es, warum du gesagt hast, Mensch, also von Frankfurt nach Basel jetzt für das Event, da fahre ich hin. Was hat dich daran gereizt an der Agenda?
Zum einen die Agenda. Also die Agenda des Ausstellers selber für das Basler Fondsforum, aber ansonsten waren es 3 klassische Aspekte. Das war zum einen die Veranstaltung mal vor Ort kennenzulernen, weil ich sie noch nicht kannte. Zum zweiten natürlich auch Sales getrieben, wie eingangs kurz dargestellt, als Sales Director und verantwortlich für das globale Geschäft, sind wir natürlich auch in der Schweiz präsent und bei vielen großen Asset Management, dass ich deshalb gesagt hatte, fährst du dort bei, besuchst den einen oder anderen. So sind wir auch aufeinander getroffen und natürlich dann die Themen, die vor Ort gesprochen werden. Ich denke, das ist ja auch so ein Sales-Aspekt, der wichtig ist. Hören, sagen beinhaltet nicht Wissen. Und wenn man vor Ort ist und solche Veranstaltungen mitbekommt, bekommt man natürlich dann viel mehr dieses Sentiment mit. Was wird gesprochen? Wie ist die Stimmung? Gibt es Momentum? Gibt es kein Momentum? Und das wollte ich ganz gerne mitnehmen.
Ja, also das kann ich genauso bestätigen. Bei mir war es jetzt das zweite Mal. Also ich war jetzt letztes Jahr da und dann dieses Jahr. Und bei mir war es halt letztes Jahr schon so, dass ich auch fand, also es ist ein super Stimmungsbarometer, direkt am Anfang des Jahres, noch vor dem Mannheimer Fondskongress, weil wir ja auch gesehen haben, der Schweizer Finanzmarkt ist ja in vielen Themen so Innovation und Digitalisierung auch den anderen voraus. Deswegen so die Vorreiterrolle und zu sehen, was passiert in der Schweiz gerade, wie ist die Stimmung dort, was machen die Asset Manager. Das fand ich eben letztes Jahr schon spannend. Deswegen habe ich mich natürlich dieses Jahr auch umgehend angemeldet. Aber ich wäre tatsächlich auch, wenn ich weiter weg wohnen würde als in Zürich, dann wäre ich wahrscheinlich auch trotzdem hingefahren. Weil gerade dieses Jahr auch das Thema Vertrieb 4.0, Asset Management 4.0, sind die Asset Manager ready? Ja, das fand ich eben auch dieses Jahr super, super spannend. Und
absolut.
Ja, wir steigen da auf jeden Fall gleich nochmal tiefer ins Thema ein. Sebastian, wenn wir dann auf die Agenda und die Themen zurückgehen. Also es war ja wirklich ein halber Tag, aber gefühlt war es wie Input von mehreren Tagen. Was waren deine Key Takeaways vom Basler Fondsforum?
Als erstes kann ich dir nur beipflichten, dieser halbe Tag, der verflog wirklich, und an der Stelle nochmal einen ganz großen Dank bzw. Respekt an den Ausstatter, die Sponsoren auch. Es war eine tolle Veranstaltung, es war unheimlich kurzweilig gehalten, das heißt, die Vortragsredner waren da auch gut gewählt. Und die Key Takeaways, sagen wir, sind zweierlei geteilt. Das eine ist, du hattest es gerade mit erwähnt, die technologischen Dinge, die vielleicht im Schweizer Markt hier und da schon sehr stark vorangeschritten sind und auch angekommen sind im Asset Management. Was mir auf jeden Fall auffiel, und das war eines der prägnantesten Themen vorab, man spricht Klartext.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich sehr faszinierend gegenüber deutschen Veranstaltungen, die man gar nicht in den Schatten stellen möchte, die inhaltlich total toll sind, aber wo die Branche an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, etwas verhaltener ist.
Meinst du im Sinne auch, da fehlt die gesunde Selbstkritik oder die Reflexion auf das eigene Wirken in der Branche? Oder wie meinst du im Sinne von Klartext und Verhalten? Nur, dass wir das alle ein... Ich war ja dabei, aber unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nicht, damit die das einordnen können.
Beides. Das eine, eine gewisse Selbstkritik, die man auch humorvoll mitnehmen kann. Das heißt, wir reden ja jetzt nicht an einem oder stehen nicht an einem wirtschaftlichen Schwächepunkt, wo die Branche auseinanderbricht, sondern es war eher, dass man sich selber etwas mehr auf die Schippe nehmen kann, um halt auch auf die kritischen Dinge, die einen Asset Manager betrifft oder das Asset Management als solches, reflektieren kann, als auch Klartext zu reden, sagt, warum macht man gewisse Dinge? Also warum macht man sie, warum macht man sie nicht? Was sind denn die Entwicklungen für die Zukunft? Das heißt, so diese Key aus dem Thema AI, dass es nicht mehr darüber geht, ob, sondern nur noch, wann eigentlich man das implementiert, dass es zwangsweise von der Logik folgend etabliert werden muss, um einfach effizienter zu werden, kostengünstiger aufgestellt zu sein. Das Thema der Blockchain-Technologien, wo man auch nicht sagt, ob das kommt, sondern eigentlich auch nur noch, wann es kommt, weil die Technologie implementiert werden muss. Und der dritte wesentliche Aspekt, den ich persönlich sehr spannend fand, das war auch zum Teil Thema der Authentizität der Autoren oder der Vortragsredner. Es geht halt mehr Richtung Retail-Kunden. Du hast es so Kundenzentrierung nochmal mitgenannt. Was ja nicht heißt, dass man institutionell nicht bedienen möchte, sondern man hat einfach Klartext gesprochen. Es gibt den Margenschwund. Es geht halt weg von den aktiven Richtungen zu den passiven Gut. Das verfolgt man. Und man hat aber nicht lange drumherum geredet. Warum fokussiert man sich auf das neue Thema der Private Debt, Private Markets? Ist das etwas, was es vorher noch nie gab?
Oder? Das fand ich auch sehr beeindruckend, ja.
Genau, warum machen wir das denn jetzt alles so retailfähig? Oder geht es eigentlich nur darum, es ist halt noch etwas illiquider, es ist etwas intransparenter und man kann damit Geld verdienen und es ist legitim. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt schlechte Dinge hat, aber das war da halt klar auf den Tisch gekommen. Warum macht das die Branche? Wir haben das genommen, wir haben es identifiziert, da kann man noch Geld verdienen und das halt... Da der klare Fokus drauf ist, bis 2028 und 80% ausschließlich auf den Retail-Markt, diese Retailisierung zu fokussieren.
Das heißt, würdest du auch dem, wenn wir das jetzt mal ganz hart formulieren, würdest du dem dann auch zustimmen, dass das heißt, okay, die klassischen aktiv gemanagten Fonds, die wird es so, also wie es sie heute gibt, wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Es wird entweder passiv gemanagte Portfolien geben oder Musterportfolien und auf der anderen Seite das meiste, was aktiv gemanagt wird, wird Private Equity sein. Also Private Markets.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Sagen wir mal so, es gibt aus meiner Sicht oder ich denke mal aus unserer beider Sicht wahrscheinlich noch viele, viele gute Asset Manager. Deswegen, es wird hoffentlich noch weitere aktive Manager mitgeben. Aus meiner Sicht wird es die auch noch mitgeben. Aber wir müssen klar sein, die Masse derer, die heute am Markt befinden, werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht überleben. Können mit aktiven Investments, sondern da muss ein Shift her. Und da sehe ich ganz klar den Trend, also das, was auch dargestellt wurde, nochmal die Konsolidierung, größere Schlucken, kleinere. Es ist ein Margen, es ist ein Massengeschäft und da wird es definitiv darauf hinaus. Und am Ende des Tages wird es dann so sein, dass halt passiv wahrscheinlich überwiegen wird, wie wir jetzt schon trendmäßig sehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aktive auf jeden Fall weiterhin die Berechtigung noch haben.
Und was ja auch sehr eindrücklich war, ganz am Anfang, als es die Umfrage gab, wo alle mitmachen konnten im Raum, also wo es darum ging, wie viele Asset Manager wird es in den nächsten Jahren noch geben. Und dann war wirklich ja die Auswertung deutlich weniger. Und es war gar nicht, war ja nicht darauf bezogen, dass die wegen ihrer Performance oder wegen ihrer Produkte nicht mehr überleben können, sondern weil sie einfach schlichtweg nicht die kritische Größe haben. Und diese Zahl für die kritische Größe wurde ja, die ist ja mittlerweile unfassbar hoch. Also früher hieß es ja noch, ne, ich weiß, wir waren ja beide im Depotbankgeschäft und so, da hieß es noch, naja, wenn man als unabhängige Depotbank unter 10 Milliarden hat, dann ist man gerade so bei 10 Milliarden Break-Even. Und für die Asset-Manager gelten ja nochmal andere Hürden. Und was da jetzt auch einfach rauskam, das waren schon heftige Zahlen. Und das fand ich sehr eindrücklich, dass eben gesagt wurde, es liegt nicht an der Performance, dass sie gehen, sondern die kritische Größe fehlt. Und du hast es gerade auch gesagt, man muss dann halt schauen, wo finden Übernahmen statt. Oder eben, wenn man kritische Größe noch nicht ganz erreicht hat, wo kann man halt Kosten einsparen? Weil das Thema Kosten war ja auch präsent.
Absolut, absolut. Und wenn man das halt in dem Markt auch verfolgt, insbesondere jetzt der letzten Jahre, da zählt man ja nichts Neues. Bis 2021 befand sich der Markt in einem wunderschönen, prosperierenden Umfeld. Das war aber auch
die goldenen Eier, ne? Genau. Das wurde da so gesagt, die goldene eierlegende Gans hat es, glaube ich, ein Vortragsredner formuliert.
Genau. Also es war natürlich ein vermeintlich, also es war ein prosperierender Markt, gar keine Frage. Man hat dann jetzt den Wechsel gesehen, es war zu 22 hin. Es hat uns alle betroffen, Zinswende, es gab viele exogene Faktoren, die dann mit eingetreten sind, wie der Ukraine-Krieg, politische Unsicherheiten auch bei uns mit im Lande, mit den Umbrüchen. Man hat es dann in Amerika gesehen, ganz, ganz viele Einflüsse, der asiatische Konflikt. So, und das führte natürlich dann dazu, dass man plötzlich, glaube ich, festgestellt hat, wo am Ende des Tages substanziell nachgearbeitet werden muss. Wie man Asset Management betreibt. Und das, was wir jetzt auch sehen, diese Blüte an, jetzt machen wir aktive ETFs, das will man gar nicht in Frage stellen oder sagen, ob das um Kosten geht. Nein, das hat mit Sicherheit alles seine Berechtigung, um auch solche Missstände zu vermeiden, wie jetzt bei vielen ETFs, die sagen, sie setzen auf den MSCI und sagen, naja gut, das sind halt die Big Seven mit drin. Und die Big Seven machen aber eigentlich das Portfolio aus. Also wenn dort mal Schwankungen spontanerweise auftreten, dann haben wir ein ganz anderes Problem noch.
Ja.
Und deswegen sind das Thema aktive ETFs auch ein definitives Zukunftstrendthema. Wird spannend, wird definitiv spannend werden, was da die Branche noch bewegen wird.
Ja, und was würdest du dann sagen, vor welchen Herausforderungen stehen dann jetzt die Asset Manager ganz konkret in den nächsten Monaten?
Es sind ganz klar zwei Trendthemen mit den Herausforderungen. A, sie müssen sich hinsetzen und sagen, was bin ich und was will ich und wo stehe ich? Und das Wo stehe ich, meine ich auf rein technologischer Basis gesehen. Was bin ich und was will ich auf der inhaltlichen Ebene gesehen, das Betreiben des Asset Managements? Aus dem eben vorbeschriebenen Punkt, bis 2021 lief alles. Danach gab es viele Irritationen im Markt und der eine oder andere Manager hat einfach nur qua, sagen wir, Masse, weil es die kritische Masse noch gab, versucht zu überleben. Aber was ist denn jetzt der Trend? Bleibe ich bei aktiv? Gehe ich auf passiv, um es mal generalistisch zu sehen? Wenn man es etwas dezidierter betrachtet, was sind denn meine Sweet Spots, mit denen ich überhaupt Gelder A, akquirieren möchte, wo ich eine Sales Story habe, B, wo ich wirklich gut in meinem Asset Management bin. Denn auch da muss man ja schauen, die Branche hat sich gewandelt. Auch da ist eine gewisse Überalterung mit da. Wir haben weltweit gute Leute, aber wir sitzen halt weltweit. Und wenn ich jetzt vielleicht dann so ein mittelständischer Asset Manager bin, in UK, in Deutschland, wo auch immer.
Was ist so eine Größe, wo du sagst mittelständisch, nur für unsere Zuhörer, dass sie das auch einordnen können?
Na, ich sag mal so ab 1 bis 5 Milliarden, wo man sagt, okay, da habe ich eine gewisse Stabilität. Alles, was da drunter ist, da kann halt durch ja, verschiedene Faktoren, wenn es auch am Markt mal gewisse Eruptionen gibt, kann es dort schnell dazu führen, dass man an die Grenze des noch Machbaren kommt, um wirtschaftlich zu überleben, weil man muss ja ganz klar sagen, es sind ja sonst keine Einnahmen da. Die Einnahmen kommen ja durch das Betreiben des Fonds, durch das Managen. Und wenn so etwas wegfällt, dann ist es natürlich schnell geschäftsgefährdend.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Aus deiner Expertenbrille jetzt zum Thema auch Regulatorik und Digitalisierung, was sind da so die Stellschrauben? Wie kann man sich das vorstellen auf der Ebene? Was kann man da machen? Also gib mir doch da mal ein paar Insights.
Sehr gern. Also da kann man unheimlich viel machen und es ist einfacher, als es sich, glaube ich, viele denken. Das, was einer der spannendsten Aspekte nochmal war, vielen Dank für die Folie, die dann auch geteilt wurde im Rahmen der Veranstaltung, global, wer ist Vorreiter im Bereich der regulatorischen Anforderungen? Und dort ist natürlich gerade im europäischen Raum der Fokus gelegt, schwerpunktmäßig. Also die Schweiz ist ja noch sehr gut aufgestellt, wohl dem, dass man, oder dass du vielleicht aus dem Züricher Raum agieren kannst. Das ist für den Rest, also UK ist sehr stark vorne, aber insbesondere natürlich Deutschland ganz, ganz weit vorne mit allein 11, wenn ich es richtig im Kopf habe, Neuerungen auch in diesem Jahr, wo regulatorische Anforderungen mit dabei sind. Und das setzt die Asset Manager nicht nur vor Herausforderungen, sondern teilweise wirklich vor Probleme. Und die sind einfach so vielfältig. Wir reden ja nicht über eine homogene Landschaft im Bereich der regulatorischen Anforderungen, sondern dieses ist so vielfältig, beginnend beim klassischen Geschäft, wie wir es beide auch noch kannten, sag ich mal, dieses Know Your Customer und AML, dass man sagt, ich muss wissen, woher kommt mein Kunde, was ist das für ein Kunde, woher kommen die Gelder, geht dann weiter beim Asset Manager, gut, also er muss ja all das bereitstellen an Dokumentationen, an Unterlagen, um überhaupt...
Gut, da helfen ja auch oft die Depotbanken, ne, je nachdem.
Die helfen, sage ich mal, beim Verbreiten, aber das
okay.
der Asset Manager ist verpflichtet, dieses erstmal zu produzieren.
Das stimmt, ja.
Ja, deswegen habe ich auch diesen Move gewagt, zu sagen, okay, ich gehe dort mit hin, weil das für mich durchaus ein Sweet Spot ist. Ich finde es sehr spannend in diesem Wechselspiel zwischen Asset Manager und Regulator mit zu sein, um dort einfach zu helfen, weil auch da an der einen oder anderen Stelle ist viele Unternehmen gab, die Asset Manager, sage ich mal, inhaltlich wirklich gut begleitet haben, aber auch da sehr viel eher im manuellen, hands-on. Man braucht viel Kalkulationen, viel kalkulatorisches Wissen. Das heißt, in Excel kann man nach wie vor viel machen. Aber ist Excel jetzt wirklich das the place to be für die nächsten Evolutionen, für Effizienzhebungen?
Du, da kann ich auch eine Anekdote vielleicht mal zu erzählen, weil ich habe ja auch diese Fintech-Themen in Deutschland sehr früh auch mit begleitet. Und ich weiß noch, wir wollten damals dann auch eine Übersicht generieren, wie viele Trades kamen denn, wie viele Konten und Depots wurden neu eröffnet. Und ich habe so ein Excel geführt. Ne? Einmal im Monat habe ich das dann geupdatet, habe die Trades, also natürlich jetzt ohne Kundendaten, sondern rein nur vom Vermögensverwalter Hauptkonto, ohne dass man die Endkundendaten jetzt gesehen hat. Aber es gibt ja dann so ein Breakdown vom Vermögensverwalter Hauptkonto auf alle anderen. Und dann habe ich mir von dem Fintech halt eben alle die Zahlen gezogen, ins Excel gepackt und einmal im Monat so ein Reporting gemacht. Und irgendwie nach so 11 Monaten war die Zahl so heftig, dass das Excel das Maximum an Zeilen erreicht hat. Also ich hab das nie für möglich gehalten, dass es das gibt. Aber, also ich meine, das war damals, wann war das, 2016? Und ich meine, da war ChatGPT und da wusste ich noch nicht mal, dass das irgendwann mal kommt, ja. Also es war ja überhaupt kein Thema. Und dann war das Excel an seinen Grenzen. Und dann habe ich natürlich die Fragen bekommen, ja, wo bleibt das Reporting? Wo bleibt das Reporting? Ist so, das Excel ist gerade gecrashed. Ich krieg's nicht mehr hin. Und dann bin ich halt zum Operations Head gegangen und der hat dann natürlich versucht, einen Reporting intern für das zu entwickeln. Ja, aber ich meine, so sind ja teilweise auch Asset Manager heute unterwegs, ne? Und ja, da kann man auch mal irgendwann ja, an diese Grenze stoßen, auch wenn man es nicht glaubt. Aber ja.
Also man stößt definitiv an Grenzen und danke dir für die Anekdote. Man stößt an Grenzen und es kommt einfach unweigerlich qua Masse auch mal zu Fehlern.
Ja.
Und
genau.
Also ich kann da noch einen draufsetzen.
Jetzt bin ich gespannt.
Auf der regulatorischen Ebene noch einmal abschließen. Mhm. Wie gesagt, jetzt kommt man ja eigentlich ich persönlich aus einer anderen Ecke nochmal und sage, okay, das war halt die Fintech-Technologie eher auf der Abschlussseite, also sprich den Endkunden bedienen, dann im B2B-Bereich gute 10 Jahre lang. Und die großen Kunden in Deutschland zwar jetzt deutschlandweit gesehen und jetzt halt nochmal auf der regulatorischen Ebene und sagst, naja, Asset Manager sind ja über jeden Zweifel erhaben, die sind ja bestimmt technologisch gut aufgestellt. Und da wird halt viel per Excel noch hin und her geschoben und auf Nachfragen hin kamen dann Dinge mit auf, weil es gab ja jetzt zum Jahreswechsel so eine regulatorische Anforderungen, Thema Transaktionskosten, Dinge, die man nicht unbedingt hören möchte, die auch sich eigentlich immer erschließen, ist so ein bisschen klassisch wie das, ich sag mal, dieses PrIP-Kit, was einem Kunden ausgehändigt wird, wo ein bisschen was draufsteht, welche Risiken habe ich etc. Wenn er es kauft, wann er es kauft, ist nochmal ein ganz anderes Verhältnis.
Ja.
Aber man muss jetzt ausweisen, Transaktionskosten, die an vielen effektiv für die letzten 3 Jahre auf dieses Investment. Und dann hatten wir uns intern hingesetzt, mit dem Kollegen mal so ein bisschen die Zahlen hin und her geschubst. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal wissen, sag mal, was ändert sich da? Also hat das wirklich für einen Endkunden einen Impact? Oder ist ja überhaupt kein Impact? Also sind da jetzt marginale Verschiebungen? Warum? Ich wollte halt mal wissen, ist das eine regulatorische Anforderung, die wirklich was erbringt? Oder die eigentlich gar keinen Benefit für irgendeinen hat? Also Asset Manager nur Geld kostet, für den Endkunden blöd. Selbst für uns als Dienstleister, ja, wir machen es zwar, aber ich meine, man möchte ja auch nicht Dinge erbringen, die eigentlich niemand benötigt.
Korrekt, ja.
So, und da halt nachgeschaut und mussten wir feststellen, bei einem Asset Manager kleinerer Größe, also wir reden jetzt nicht über die Big Player, die Global Player, wir reden wirklich über ein kleineres Unternehmen. Und dann kommen wir crunchen, wir machen ein bisschen Number Crunching, schmeißen die Zahlen rein, der Kollege kommt jetzt. Wir müssen ja abbrechen. Also wir haben es versucht, eigenständig zu machen. Das war eher in so einer Nacharbeitsrunde, wo man das versucht hat zu validieren. Wollten halt die Software nicht hier in Anspruch nehmen und sagen, okay, probieren wir das. Ja, ging natürlich nicht, weil ab 50.000 Datensätzen war dann Feierabend. Und dann hat Excel gesagt, jo, Jungs, super, dafür gibt's Software.
Ja, genau.
Ich bin dann mal raus. Man kann es erweitern, es gibt verschiedene Dinge, aber für, sag ich mal, normale Ansätze ist es einfach nicht mehr handelbar. Und das hat uns auch aufgezeigt, das war ja im Endeffekt Proof of Concept, wie so ein Wildtest in Erfahrung zu bringen. Okay, also dadurch würden auch Fehler entstehen können. Daten haben, Daten kalkulieren.
Ja.
Und auch sicherstellen können, zu validieren, dass die stimmen, bei der Kalkulation. Das sind dann 3 unterschiedliche Dinge. Die muss man
wenn man so Sachen dann in Excel macht und gerade es gibt ja auch, und da wundern sich dann oft viele, in wie vielen Unternehmen, auch egal mit welcher Größe, trotzdem teilweise Aufträge in-house per Excel verschickt werden. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, ich sage jetzt auch nicht, wo das passiert ist, aber da wurde ein Sammelauftrag für ein ganzes Quartal aufgegeben Und da wurde in einem bestimmten Format ein Excel befüllt. Und eine Zeile war aber verrutscht und dadurch war das gesamte Excel verrutscht und dadurch wurden immer die falschen Konten angebucht, irgendwie bei schon ein paar tausend Kunden. Also das war nicht so witzig, weil man hat das natürlich direkt nach 2 Minuten dann im Team mitbekommen, weil die Kunden haben natürlich angerufen. Und ja, das, aber gebucht ist gebucht und dann muss man erstmal wieder, dann muss man wieder zurückbuchen. Also ja, es ist, also es wird immer komplexer alles und natürlich mit der steigenden kritischen Masse hast du natürlich mehr Datensätze und deswegen bist du viel mehr natürlich darauf angewiesen, dass die Software einfach läuft, dass du eine Software hast und auch natürlich die AI, da muss immer einer mal drüber gucken, ja, also ich habe ChatGPT hilft mir natürlich auch, bestimmte Dinge zu validieren. Aber dann kam einmal was, wo ich sagte, ja, aber das und das ist ja nicht so und so. Kannst du das bitte nochmal überprüfen? Mhm. Und dann, ach ja, Entschuldigung, ne? Und dann denke ich mir so, hä, wie kann das denn jetzt passieren? Also man muss schon sehr, sehr kritisch auch immer auf alles draufschauen. Und ich finde es auch so wichtig, eben, und das fand ich auch an den Fintech-Projekten immer cool, weil du hast dich so schrittweise dem Ganzen genähert. Du hast erstmal so manuell gearbeitet, dann wurde die Masse größer, dann hast du so halb automatisiert, ne? Also kennst du wahrscheinlich auch den Begriff, ja. Und irgendwann, wenn es dann so viel wurde, dann hast du voll automatisiert. Aber dadurch, dass du dich dem so genähert hast, warst du überhaupt erst in der Lage, das, die Automation richtig zu machen, weil du verstanden hast, wie es funktionieren muss. Und das kann man so vergleichen wie, ich meine, wir beide kommen ja aus der Generation, wir sind noch ohne Handy aufgewachsen, wir sind noch ohne Google Maps durch die Welt geeiert, ja, und ja. Wir wissen natürlich noch, wie man Karten liest, das heißt, wenn jetzt mal das Handy heute ausfällt, ist zwar blöd, aber wir kämen zurecht. Ich sag mal, die heutige Jugend, wenn dort das Handy ausfällt, die sind völlig lost, glaube ich. Definitiv. Oder? Du hast gesagt, du hast 2 Kinder. Wie alt sind die?
5 und 16,5.
Ah ja, dann siehst du das ja an dem 16-Jährigen der 16-Jährigen. Ja. Wie ist das so, wenn da das Handy mal nicht funktioniert?
Ja, deswegen wollte ich gerade ergänzen. Also ich sag mal, auf meinen Junior bezogen, der hat eine ganz gute Ortskenntnis, was er von mir, glaube ich, mitbekommen hat. Da wird er sich orientieren können. Ich glaube, die werden eher aufgeschmissen, dann die Strecke, die sie bis dahin zu bewältigen haben, wo sie auch immer hin wollten. Ohne Musik, ohne Spiele, ich kann keine Reels ansehen. Ich glaube, das wäre eher die Herausforderung, dass man sagt, deswegen stimme ich dir zu, ja, der eine oder die eine oder andere wäre wahrscheinlich aufgeschmissen, schon mal ohne Google Maps wohin zu finden. Aber ich glaube, viel schlimmer wäre noch das Ganze drumherum, ohne Musik, ohne Spiele. Ohne, also das ist es ja, da kann mir auch keiner schreiben. Das ist ja, so weiß ich, die 3 Kilometer, die man wohin laufen muss bis zur Bushaltestelle, da reicht mich ja keiner, da das kann ich ja gar nichts abschicken, keine Fotos machen. Also es ist schon schwierig.
Ja, es ist schon eine andere Generation auf jeden Fall. Schön die Digitalisierung auch ist. Und ich meine, es ist unfassbar, was wir heute für Möglichkeiten haben. Aber es ist schon manchmal traurig, wenn du dann die Teenies da siehst, ne, wie sie zu viert am Tisch sitzen und jeder nur auf sein Handy guckt und du dich so fragst, so hey, wo ist die Interaktion? Und ja, aber gehen wir mal wieder zu den positiven Dingen der Digitalisierung. Ich meine, gerade auch beim Thema Investieren und auch Basler Fondsforum, wenn wir darauf nochmal zurückgehen. Wir haben natürlich heute durch Digitalisierung so viele Möglichkeiten, die wir früher ja gar nicht hatten. Also auch wir Privatkunden, wir können ja heute in Assetklassen investieren, wo es ja gar nicht möglich wäre, wenn nicht auch digitalisiert wäre. Also wir hatten gerade ja das Thema Private Markets, ja, was ja auch sehr, sehr spannend auf dem Basler Fondsforum beleuchtet wurde. Kannst du dazu noch mal ein paar Insights teilen? Was gab es irgendwas, was du noch nicht wusstest, was für dich so sehr spannend war zu sehen?
Der Großteil war schon klar. Du hast eben, als wir noch bei den vor allem Teenie-Modell waren, jetzt zur Digitalisierung in den Private Markets, da ist eine schöne Kausalkette aufzuzeigen. Gerade diesen Anspruch zwischen, sag ich mal, unserem Denken, dem Denken noch der noch älteren Generation und den jüngeren, Wohin geht es? Gerade bei den Private Debt, Private Markets, die halt damit hingehen, so diese Transitioning-Modelle, Infrastrukturthemen. Wir sind beispielsweise in der Mobilwelt, also sprich das, was uns umgibt mit Glasfaser. Das, was bei uns umgibt mit dem Thema Transport und Logistik, was da alles mit einhergeht. Und was hat das jetzt mit den Teenies beispielsweise zu tun? Ja, von denen konnten wir in den letzten, ich möchte 2 Dekaden, also die gut 20 Jahre super viel lernen, weil wir aus, wie wir erzogen wurden, wie wir studiert haben, etc., das waren, sage ich mal, eher fragmentiertes Denken und sehr fokussiert auf Lösungsbildung, während ja dieses Open Mindset, wie ja dann die nächsten Generationen ab Gen Z etc. ja dann auch mit erzogen wurden, ganz anders an die Sache dann rangingen, um zu sagen, ich teste mal was, ich bin da viel liberaler unterwegs, ich suche nicht gleich einen Lösungspunkt, sondern ich guck mal links, guck mal rechts rum, ach, wenn nicht, dann lösche ich es wieder. So, da wären wir ja schon gar nicht so rangegangen. Und das sind ja Themen, die jetzt dann mit aufkamen, wo die Branche gute Vorschübe oder gute vorangekommen ist und gesagt hat, okay, wie kann man das halt kundenfreundlicher machen? Mal abgesehen von der Form, dass man jetzt dann im Rahmen der sogenannten AIF-Lösung auf LTIFs mitsetzt und sagt, ich biete eine Form an, die es überhaupt einem Privatanleger ermöglicht, darin zu investieren, auch in kleineren Summen. Jetzt wollen wir nicht zu tief mit reingehen, aber was halt auch ein Basler Fondsforum war, diese Thema Blockchain, könnte man damit reinnehmen, wenn man es möchte. Das heißt, Anteile zu tokenisieren, diese Fractional Shares, also wirklich nochmal kleinteiliger das Ganze zu machen, um es vielleicht noch mehr zu customizen. Um nämlich genau diese Bandbreite anzusprechen der Investoren, sagen, das Investment als solches hat sich ja schon gewandelt hin vom früher, ich bin der Asset Manager, ich gebe vor, was wir aber auflegen, hin zu, na gut, was will der Kunde auch und wie will er es haben?
Ja, es ist super krass, ne? Du sprichst da gerade das Stichwort Hyper-Personalization an. Ja, und ich sehe das auch. Ich bin ja auch bei vielen Fintechs, habe ich ja die Konten auch getestet oder auch, als ich es damals mit aufgesetzt habe. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ein Vermögensverwalter Fractional Shares verbucht hat und dann auch mit dem Regulator. Das war super spannend, weil dann war nämlich die Frage, ist das jetzt Eigenhandel oder nicht? Nein, ist es ja nicht, weil du kannst natürlich an der Börse ja keine Fractions handeln, aber du kannst sie ins Depot verbuchen, wenn du als Asset Manager die Überhangstücke immer übrig hast. Und für diesen Zweck ist es dann kein Eigenhandel, aber das erste Mal damals durchzubringen, da waren wir alle nicht so sicher, wie der Regulator das am Ende sieht, ne? Und es war super spannend. Und als es dann einer mal gemacht hat, das ist ja auch immer das Interessante, wenn es einer mal gemacht hat, der First Mover, dann geht's auf einmal, dann sind alle dabei. Und ich habe letztens, ich bin ja hier in der Schweiz auch mit meiner Altersvorsorge bei einem Fintech, ich kann es ja dann selber anlegen und ich kann jeden Tag auf dieses Depot schauen. Und so viel auch zum Thema Schweiz versus Deutschland. Also ich muss das jetzt ja natürlich heute noch mal erwähnen, weil es ist schon, es geht hier schon schneller. Und du merkst schon, das Thema Technologie ist sehr viel besser implementiert. Beispiel, ich habe meine Steuerunterlagen für dieses Fintech-Vorsorgedepot, die habe ich am 3. Januar erhalten. Du seufzt jetzt, weil du weißt, wie lange das in Deutschland manchmal dauert. Wir möchten jetzt nicht sagen, wie lange, aber auf jeden Fall lange. Und ich habe da auch die Möglichkeit, also ich habe ja mein Risikoprofil eingegeben, was ich möchte, was ich nicht möchte. Krypto kann man zum Beispiel jetzt noch nicht auswählen, aber ich kann auswählen, möchte ich halt noch Edelmetalle, ja oder nein. Und dann kannst du wirklich durch die gesamte Welt durchinvestieren. Und ich habe mir dann letztens auch die Fonddurchschau, also ich kann wirklich komplett durch alle Fonds durchschauen, in meiner App tagesaktualisiert. Und da sind mittlerweile, bin ich in 8.000 verschiedenen Unternehmen weltweit investiert, in diesem Depot. Und das ist verrückt.
Es ist verrückt, und das ist ja vielleicht auch dein Beispiel dazu nehmen. Die hängt ja wieder viel mit der Regulatorik zusammen. Was muss man dann bereitstellen? Was sind für Pflichten zu erfüllen? Für insbesondere Informationspflichten, die mit beigebracht werden müssen. Aber es zeigt auch so schön eines: Wo liegen Sweet Spots, die man bedienen kann? Weil wir werden jetzt mit Sicherheit den einen oder die ein oder andere erreichen, die sagen: Oh, das wäre mir viel zu viele Informationen, die will ich gar
Ich
nicht haben.
finde es super, ja, genau.
Genau. Und genauso wenig auf der anderen Seite herum diejenigen, die sagen, oh, das finde ich super. Ich möchte diesen Look-Through haben, ich möchte wissen, was ist drin, tagesaktuell, um damit zu spielen, was dann genau nämlich dieses vage Verhältnis mit aufzeigt. Es heißt nicht schwarz-weiß. Es ist eine riesengroße Grauzone und wir müssen alle mit abholen. Wir müssen von den ganz Jungen, von den Teenies, sie langsam ranführen an das Investment-Business, auch mit diesen edukativen neuen Systemen, dass man sagt, dieses Lernen damit ran, an Investments so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu bekommen, bis hin ins hohe Alter, um die Leute nicht zu verlieren, um sie damit, also Kapitalmarktbildung wirklich optimal zu betreiben und es zu verstehen. Das war ein super, super Beispiel dafür. Also vielen Dank. Das geht genau in diese Richtung, dass die Leute es verstehen. Nicht ausschließen, nicht ausgrenzen, genau. Und sagen, das ist das Richtige. Nein, wir haben so viele Möglichkeiten. Es geht eher darum, das, was wir schon haben, an vielen Stellen zu optimieren. Wir müssen nicht alles über Bord schmeißen, sondern wir können vieles einfach noch besser nutzen.
Also man kann es dann auch so formulieren, Regulatorik auch als Chance zu nutzen. Ja, das heißt, nicht immer nur sagen, ah Mensch, das ist aber jetzt wieder so viel Regulatorik. Ich meine, ja, es gibt Dinge, die sind super nervig. Also ich meine, ich habe ja damals auch während der Lehman-Krise quasi im Investmentbanking angefangen. Und da war ja bis zu dem Zeitpunkt relativ viel überhaupt nicht reguliert. Und dann ging das ja so langsam los. Und heute kann man aber ja eigentlich sagen, dadurch, dass eben Technologie auch so verfügbar ist, ja, entweder direkt oder eben auch über Dienstleister, kann man das ja auch wirklich als Chance einfach sehen, ja, weil man kann es ja auch so umsetzen, dass es am Ende für den Kunden ein cooles Erlebnis wird, ja.
Ja, nicht nur für den Kunden, genau das, sondern auch für sich selber besser zu verstehen. Also wir haben ja in allen Phasen, die wir sehen, ob das jetzt dann erst dieser Woke-Aktivismus war, jetzt Anti-Woke-Aktivismus, dann haben wir in der Regulierung, also du hast ein schönes Beispiel gebracht, ich war damals noch auf der anderen Seite mit tätig, im Bereich der Fintech-Szenerie, beim größten deutschen Vermittler jetzt für das Thema private Anlagen übers Internet. So, und da sieht man ja dann immer auch bei den regulatorischen Vorschriften, oh, da haben wir vielleicht was hier und da vergessen, da muss er nachholen. Also erst die Regulierung, dann die Überregulierung und wozu führt das? Und das bei vielen Asset Managern jetzt positiv, das, was kann man nutzen? Wir haben es vielleicht die letzten 20, 30 Jahre nicht mit angeguckt, haben wir die Effizienz nicht gehoben. Ist es vielleicht dann das Thema auch insbesondere für dass man Data Warehousing anständig betreibt, Dinge digitalisiert, Dinge professionalisiert und dort effizienter zu werden, um das vertrieblich nutzen zu können. Weil wir verdienen ja genug. Das heißt, in Anführungszeichen, die ganzen Manuels machen das weiter. Und von manuellem...
Ja, der Manuel. Ja,
genau. Davon wegzukommen und jetzt festzustellen, okay, jetzt wird gerade durchaus an der einen Stelle überreguliert. Man braucht technologische Lösungen. Man braucht die Digitalisierung. Man braucht die Effizienzhebung, um zu sagen, gut, jetzt setzen wir uns mal hin. In der Vergangenheit war es nicht notwendig. Wie viele Provider haben wir eigentlich? Brauchen wir 6 Stück? Dieses Konsolidieren, die Fehlerhaftigkeit, die aufkommt, können wir vielleicht dann die 6, zumindest wenn wir 6 behalten wollen oder müssen, dann noch einen Layer drüber setzen und sagen, dann lassen wir das in den Trichter fallen und sagen, da in der Verarbeitung, dass da einer sagt, okay, ich validiere euch das und ich bestätige das auch, dass die Daten stimmen, wie die Kalkulationen mit sind, so wie wir es auch bei LPA mitmachen, dass das halt Dinge sind, die wirklich da elementar wichtig sind. Das machen natürlich auch andere, aber das sind Dinge, die in den, ich möchte sagen, letzten 20 Jahren nach hinten geschoben wurden, weil die Branche genügend verdient hat. Und jetzt halt dieser Umbruch kam, sagen, ich muss substanzieller werden. Wie kann ich die Effizienz heben? Okay, ich muss an die Digitalisierung ran und dort versuchen, das schmaler, schneller, kostengünstiger zu machen.
Ja, und was natürlich das nächste Thema ist, ich meine, das ist ja so mein Herzensthema auch jetzt mit meinem Unternehmen, ne, das Thema Digitalisierung und Vertrieb, weil ich eben auch selber gesehen habe und ich meine, du hast es gerade jetzt so sehr schön bei deinen Kindern gesagt oder zumindest zu dem einen, die sind ohne Handy total verloren einerseits. Deswegen sind sie aber trotzdem nie erreichbar, wenn man sie anruft, weil diese Generation hasst telefonieren. Und Wenn man die Nummer nicht kennt und es nicht die Eltern oder die Freunde sind, gehen sie sowieso nie dran. Ja, und es ist eine Generation, die hat so Angst vor der direkten, ungefilterten, auch Instagram-Filter und so, die haben so Angst vor ungefilterter, direkter Kommunikation, dass ich auch sehe und auch die letzten Jahre, so klassischer Vertrieb, wie wir das früher mal gelernt haben, ja, einfach mal eine Liste und anrufen, ja, und nicht zu wissen, wer ist der Gegenüber. Kommst du überhaupt beim Chef durch oder hast du erst noch die Sekretärin an der Leitung und wie kommst du an ihr vorbei, ne? Und wirklich Cold Calls machen, listenweise, das ist eben genau ja auch mein Ansatz, wo ich heute sage, hey, aber die Kunden sind digital unterwegs, die informieren sich, die wissen schon ganz viel vorher. Wenn mich einer kontaktiert, dann hat er in der Regel schon sehr konkrete Fragen, weil er ja alles im Internet schon gefunden hat und vieles gesucht hat. Und dann musst du ja eben auch nicht mehr deinen ganzen Pitch runterleiern, sondern einfach nur schauen, was braucht der Kunde wirklich und wie kannst du das einfach bieten. Und für mich ist auch Digitalisierung einfach eine Riesenchance im Vertrieb vom Follower deines Profils. Wie machst du daraus ein Lead und wie machst du daraus dann einen Kunden? Und zwar möglichst auch zeiteffizient für dich, aber eben auch für den Kunden, weil kein Kunde, also wenn zu mir ein Dienstleister sagt, ja, kommen Sie doch mal eine Stunde vorbei, dann sage ich auch, ja, das mache ich dann, wenn ich den Vertrag unterschreibe oder wenn ich genau, wenn wir schon zusammen arbeiten, aber ich würde jetzt auch, wenn ich selber mich für was interessiere, nicht direkt fürs Erstgespräch einfach sagen, klar, dann reise ich mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, 2 Stunden meiner Zeit. Also es ist, hat sich einfach gewandelt. Es sind einfach heute auch die Chancen, gerade im Vertrieb. Du bist ja auch aus dem Vertrieb. Wie nimmst du das wahr? Also es hat sich schon auch da vieles getan. Ja.
Es hat sich vieles getan und die Digitalisierung bringt einen voran. Ich muss dazu gestehen, dass ich feststellen musste in den letzten 4, 5 Jahren, dass es durch diese Flut, die dann kam, also wir sind in Corona mit reingelaufen und da gab es plötzlich dann eine massive Flut nochmal, was gar nicht zu einem Überangebot geführt hat, sondern eher noch da an der einen oder anderen Stelle etwas Innovatives, Neues geschaffen wurde im Bereich der auch Finanzanwendungen. So ein bisschen Neobroker sind ein Praxisbeispiel davon. Legitimationsverfahren, die heute besser gehen als damals. Also digitale Legitimation. Und das hat teilweise dazu geführt, zu so einem Overrun, also ob das dann Asset Manager sind, Banken, Versicherungsunternehmen, sie wussten gar nicht mehr wohin. Also was ist noch gut, was ist nicht mehr gut, was brauchen wir nicht, weil es ist ja, also wir müssen ja irgendwo alles mitnehmen und es ist alles total digital und wir müssen den Kunden erreichen, wir müssen den institutionellen Investor erreichen, wir müssen unser Produktangebot, das müssen wir auch noch besser im Schaufenster stellen und wie kriegen wir uns selber besser verwaltet. Es war gefühlt so viel geworden.
Ja.
Und jetzt beruhigt es sich langsam wieder. Und man hat halt eine bessere Durchschau auch zu sagen, was brauchen wir, was wollen wir und was können wir. Alle gemeinsam im Markt, um das zu nutzen. Aber genau das für die digitalen Anwendungen, um mit Experten auch wie mit dir besser zu verstehen. Ja, digital ist super schön. Jetzt bin ich, wie gesagt, auch ein Freund des Digitalen, über 25 Jahre begleitet, jetzt wieder stark zu sagen. Ich finde es immer humorvoll. Also wenn ich eine Webseite habe, dann kriege ich ja Kunden. Das ist so für mich so das Einstiegstor fürs Digitale. Und wenn man die Gespräche führt, ehrlich, nee, Wahnsinn. Also wow, machst du jetzt auch digital? Ja. Und dadurch kommen die Kunden. Nee, bis dato ist nichts passiert. Ehrlich? Das ist ja ein Ding. Das ist so, als wenn man sich ein Schaufenster irgendwo in einem Dorf mietet und sagt, ich habe da jetzt mal ein Schaufenster, wer soll da reingucken?
Das ist so eine tolle Überleitung, weil ich wollte gerade mit dir über das Thema auch datengetriebener Vertrieb einfach sprechen, weil die Webseite, das Schaufenster, das ist einfach so, das ist die Pflicht, ne? Und nicht die Kür. Und das Thema ist ja einfach, dass du heute auch natürlich Zeit irgendwo einsparen kannst durch verschiedene Prozesse. Und so ein Beispiel bei mir war jetzt, ich nutze halt auch ich habe wie so einen Kalenderlink, wo sich Leute direkt immer einen Kalender einbuchen. Herausforderung für mich ist, ich muss natürlich wirklich immer alles, was ich mache, und wenn ich mal nachmittags ins Fitnessstudio gehe, muss ich das in meinem Kalender wegblocken, damit mir keiner einen Termin reinbucht. So, das heißt, Herausforderung an die Selbstorganisation, alles in den Kalender, weil sonst wird der Kalender gebucht. Aber da habe ich letzte Woche eine richtig coole Auswertung bekommen, wie viele Termine über dieses Tool gebucht wurden und wie viel Zeit mir das erspart hat mit diesem Hin- und Her-E-Mailen, um Kalender abzustimmen. Und da kam raus, das hat mir 15 Stunden Zeit erspart. Und wenn ich mir dann überlege, okay, 15 Stunden, klar, 15 Stunden, das über 3 Monate, das merkt man vielleicht in der Routine gar nicht so. Aber stell dir vor, du hast eine Vertriebsmannschaft von irgendwie 15 Vermögensverwalter, Sales-Leuten, ja, und jeder von denen spart im Quartal irgendwie 15 Stunden. Das sind 15 Stunden mehr, die dann natürlich mit qualitativ hochwertigen Kundengesprächen Vorbereitung und Nachbereitung verbringen kann. Also wie cool ist das denn? Ja, also das geht manchmal so unter im Alltag, aber so Tools, die können, wenn es nur 5 Minuten hier und da sind, aber gerade bei so Tasks, die du regelmäßig machen musst, das summiert sich halt übers Jahr.
Auf jeden Fall.
Was sind so deine Insights, datengestützter Vertrieb, und was hast du da vielleicht Spannendes noch?
Ja, also datengestützter Vertrieb, also mir fallen ad hoc 2 Dinge ein. Jetzt, wo du mich ansprichst, das ist einmal ganz einfach gesprochen Google. Datengetriebener Vertrieb, also wenn man das mal mit anwendet. Aber auf der anderen Seite auch das, was wir vor Ort mit gehört haben, der Umgang mit den Daten, die wir alle haben, also als Asset Manager, und sagen, wie kann ich da anhand deines Beispiels vielleicht die Effizienz mal heben und sage, Reportings. Diese Reportings, die jeder erbringen muss, um nicht wieder Regulatorik dort zu fallen und zu sagen, alles klar, ich habe hier echt tolle Leute, aber beginnen wir vielleicht erst pragmatisch für den klassischen Ansatz, so datengetriebener Vertrieb, können wir alle, wissen wir alle. Deswegen sind wir ja alle auch Internet-Experten, und deswegen sehen wir auch die Unterschiede. Warum sind Unternehmen mal besser gerankt? Warum sind sie schlechter gerankt? Warum findet man Unternehmen und warum findet man Unternehmen nicht im Netz? Beziehungsweise warum hat einer einen Kundenzufluss und einer nicht? Genau, dieses datengetriebene Vertrieb. Ja, ich habe im dargestellten Beispiel Webseite. Ich habe eine Webseite. Was bringt mir das? Sieht mich einer? Was muss ich dafür tun? Was kann ich vielleicht erstmal selber für mich tun, wenn ich mich da reinstelle? Oder auch für größere Unternehmen? Jetzt ist Google ja omnipräsent und aus vielen Dingen nicht wegzudenken, und sagst, okay, ich integriere das mal. Was heißt das denn, die Daten, die da rauskommen? Da stehen jetzt so ein komisches Zeug wie Impressions, wie Interactions. Also da stehen so viele komische Dinge mit. Was heißt das? So, ich muss die Daten natürlich zu nutzen wissen. Wann kommen meine Kunden? Stelle ich fest, meine Webseite ist am stärksten frequentiert in der Zeit von 8 bis 11 Uhr morgens. Das heißt, ob ich um 17 Uhr was poste oder mache oder tue, kann ich auf Fenster mal auf den Hof rausbrüllen, hat den gleichen Effekt, weil es interessiert die Audienz nicht, die ich erzählen will.
Ja, da hast du völlig recht.
Und das sind so für mich die Kernthemen, dass die Bandbreite so groß, deswegen gibt es Experten dafür, die genau das können, auswerten, so wie auch bei dir, zu sagen, okay, wo ist die Hilfestellung, wo kann man im Bereich der Digitalisierung angreifen, um das besser nach vorne zu machen. Wie heißt es immer so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also bei dem, was diejenige kann im Asset Management, in der Vermögensverwaltung, whatever, kümmere dich darum. Das heißt, wissen, wie man Assets steuert, wo man die also aussucht, kuratiert, dann halt bei einem Kunden auch platziert, für einen Kunden, mit einem Kunden. Das ist die Zeit, die man nutzen sollte, aber vielleicht nicht. Wo kriege ich jetzt Leads her? Wie mache ich das? Dafür gibt es halt andere Unternehmen, die dabei unterstützen können, um wieder für sich selber zu sparen. Im Bereich der Reportings für die Häuser ist es ganz klar so ein essentielles Thema. Wie auch vorhin eingangs schon gesagt, wir kamen aus der goldenen Blüte. Das war halt diese goldenen Eier, die eierlegende Wollmilchsau oder
die Gans.
Die Gans, die dann halt die Eier gelegt hat, alles super schön. Und man musste danach feststellen, aber naja, die Margen sinken. Warte mal, wer bezahlt eigentlich die beiden Analystenvögel da hinten? Top-Leute.
Und die 3 Compliance-Leute.
Genau, die kommen auch noch. Aber Juniors, wohlgemerkt, ja, also viel arbeiten, wenig verdienen oder bezahlen. Halt, ist part of the game. So, und kann ich die vielleicht aber anders nutzen? Weil die erstellen mir alle Reportings, und ob das dann regulatorische Reportings sind oder Wissensreportings für irgendwelche Quartalsreports im Rahmen der Vermögensverwaltung, des Asset, also der Asset-Aufstellung,
Ja, oder kann man die in Kundenprojekte vielleicht mit einbinden? Weil manchmal bringen die ja auch andere Perspektiven rein.
Zum Beispiel.
Ne? Und ja, genau. Ja.
Und da gibt es genügend Sachen. Und das war auch noch eine Quintessenz aus dem Basler Fondsforum, wo man gesagt hat, auch da wieder das Thema Verständnis, Digitalisierung, was ist AI, was ist Gen-AI, was sind diese Multi-Language-Models, die dann mit aufkommen, Large-Language-Models, wo man sagt, okay, auch das Thema Übersetzung heutzutage. Du hast doch schon gesagt, bei den Jugendlichen, die wollen nicht mehr so mit einem sprechen, bei den Älteren ist es vielleicht, mit den Sprachen habe ich Schwierigkeiten. Mhm. Wir können heute länderübergreifend so viel machen, so zielgerichtet das aussteuern, so effizient das Ganze machen. Mhm. Aber auch da die Regulatorik in der Vergangenheit noch sehr fragmentiert gewesen. Ach, dann nehme ich einen Provider vor Ort. Also ich möchte in Skandinavien nur was Skandinavisches haben. Das ist ja heute gar nicht mehr, also die Modelle sind so ausgereift, dass es Native Speaking für die Regulatorik vor Ort einer jeweiligen Jurisdiktion so auf den Punkt, dass man das da ausspielen kann. Und das sind halt die Dinge, datengetriebener Vertrieb, wie man das halt am besten machen kann.
Ich habe da auch noch eine ganz spannende Geschichte, weil als ich auch noch angestellt war, ich war auch immer schon wie so ein Trüffelsucher und so und immer halt sehr digital auch unterwegs. Und ich habe eben mich auch durch diese Fintech-Projekte immer sehr tief in Banksysteme eingraben dürfen oder müssen.
Dürfen, definitiv.
Aber dürfen. Ja, du, es war auch nicht immer schön, durch diese ganzen CSV-Dateien und dem Kunden dann erklären, welche Daten, weil so ein Fintech muss ja genau alles einlesen können. Mhm. Und wenn die Fragen hatten und du hattest halt was in der Datei, aber nicht in der Beschreibung für die Datei, dann auch solche Sachen. Das würde wahrscheinlich mit ChatGPT heute auch nicht mehr passieren. Ja, du würdest wahrscheinlich einfach sagen, hier, das ist die neueste Version der und der Datei. Bitte schau mal, ob sich alle Punkte in der Beschreibung wiederfinden. Wenn ja oder nein, welche nicht. Ne? Also das wäre heute sicherlich hilfreich. Und ich habe im Vertrieb damals, weiß ich noch, für einen Arbeitgeber, habe die relevanten Keywords gecheckt auf Google und woher der Traffic auf der Webseite kommt. Und dann fiel auf, dass sehr viel Traffic aus Österreich kam zu einem bestimmten Thema. Und dann habe ich gesagt, sag mal, habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass Österreich vielleicht auch ein Markt für euch sein könnte, weil irgendwie richtig viel Traffic auf eurer Seite kommt mit den Keywords aus Österreich. Ah ja, nee, also das wussten wir noch nicht. Aber spannend. Also danke für die Insights. Wir gehen das an, ne? Und das ist, also man muss da manchmal auch einfach kreativ sein und den Mut haben, einfach die Dinge auch mal auszuprobieren, Tools zu nutzen und einfach, ja, wie du auch so schön gesagt hast, ne, über den Tellerrand schauen und einfach mal einfach machen, ja. Wenn wir nochmal auf das Basler Fondsforum gehen, was war denn so am Ende das Fazit, was du mitgenommen hast nach Deutschland? Also was hast du danach deinen Kollegen erzählt, was in der Schweiz passiert und wie die Branche in der Schweiz so aufgestellt ist oder allgemein auch gerne?
Das ist ähnlich aufgestellt wie hier. Das, was ich mitgenommen habe, war auf jeden Fall eine Menge, also positive Ausstrahlung eines jeden Einzelnen, als auch der Unternehmen vor Ort, der Asset Manager. Mhm. Aber auch der Banken hier und da, mit denen man gesprochen hat. Ich weiß, dass ich in den Zug eingestiegen bin und seit langem mal wieder eine wirklich sehr ausgeprägte innere Ruhe verspürt habe.
Ja, das ist häufiger so, wenn man in der Schweiz war.
Ja, das ist
das genau. Liegt auch daran, weil, weißt du auch warum? Das liegt daran, weil die Bahn pünktlich war.
Auch das. Ja, und das einfach nochmal reflektieren lassen, was war heute, wie ist das mit angekommen? Es war nicht lange. Also die Zeit, die man da vor Ort verbracht hat, es war kurzweilig. Es war, wie du sagst, verflogen, kurzweilig, auf den Punkt. Man hat dieses Klartext gesprochen, warum machen wir was, wie sieht es mit aus? Es war auch nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken, sondern es ist sind die unterschiedlichen Themen, wie wir sie jetzt ja heute dann schon beschrieben haben, ob das AI war, ob das Blockchain war, ob das das klassische Asset Management war, wo ist die Verschiebung zwischen aktiv-passiv, was ist im Bereich Private Debt, Private Markets, diese ELTIF-Logik, dass man sagt, okay, mit AIF eine Menge aufgelöst und dass das aber alles klar zielgerichtet auf den Punkt war, ohne das ein oder andere auszuschließen. Mhm. Ja, es war halt nicht so eine homogene Masse, wie es oftmals in Deutschland wirkt, zu sagen, sehr homogen getrieben, gefühlt von den, du hattest vor kurzem schon einen schönen Pausmittag gesetzt, die Headlines unterscheiden sich, aber der Inhalt ist eigentlich faktisch gleich. Die Headlines sind so unspannend wie nur irgendwas. Punkten tut man dann noch mit einer Headline, aber am Ende des Tages sind die Inhalte schon wieder gleich. Ist auch nicht wirklich besser. Und hier kam es wirklich ran, es waren unterschiedliche Headlines, es war heterogenes Themenfeld. Alle haben sich aber miteinander arrangiert, ergänzt, um halt auch klar aufzuzeigen, nicht das eine ist richtig, nicht das andere ist richtig und nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch. Wir entwickeln uns nach vorne und was sind die Aspekte, wo man was tun kann, um effizienter zu werden. Und das war wirklich toll, dass die Aspekte mitgenommen werden konnten, die, wie heißt es, vertrieblich so schön, um es damit abzurunden, vielleicht, ich habe gebrannt wie eine Fackel, weil ich da so motiviert war und gedacht habe, das finde ich cool, der Markt ist da, der Markt ist groß. Das war also alleine für meinen Aspekt nochmal mitgesprochen, wirklich mega spannend.
Ja, ich fand auch die Ausblicke, die waren so sehr positiv, obschon die Weltlage natürlich gerade leicht anders auch ist, aber insgesamt sieht man mehr Chancen als Risiken und versucht eben auch, sich weiterzuentwickeln mit der Zeit. Also so wirklich, ja, die Margen erodieren komplett, aber es wird trotzdem nicht gejammert, sondern es wird wirklich aufgezeigt auf diesem Fondsforum, fand ich richtig cool. Was bedeutet das denn jetzt? Was können wir denn machen? Ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir das hier dann abschließend beurteilen, wir gehen wieder hin, oder?
Also auf jeden Fall.
Also ich bin gespannt, was die Themen dann sind. Man darf ja auch Themen sich wünschen. Was wünschen wir uns denn für Januar 2026?
Das ist schwer zu sagen, aber ich sag mal, bedingt durch die jetzige Wahl, um vielleicht so ein bisschen Momentum mit reinzunehmen, ist es definitiv das Thema der Blockchain, digitale Assets, weil in den Wahlperioden, die jetzt dann durch Donald Trump mit uns bevorstehen, was er da alles ändern wird, glaube ich, werden digitale Assets nächstes Jahr auf einem ganz anderen Prüfstand stehen, wo sich vieles verschoben haben wird. Wir haben ja selbst vor Ort auch nochmal gehört, dieses klassische Spiel, es ist hier und da noch nicht überall etabliert, es geht nicht aber ums Ob, sondern eher ums Wann. Und
das stimmt.
Der Chef des größten Asset Managers oder wie heißt es so schön, Vermögensverwalters der Welt von Larry Fink bei BlackRock gesagt hat, dass die Tokenisierung bzw. die digitalen Assets die Welt der Vermögensverwalter, der Asset Manager bestimmen werden. Es wird nur noch das geben. Ob das nun stimmt oder nicht, wollen wir beide vielleicht gar nicht diskutieren, lassen wir dahingestellt sein. Wenn vielleicht ein Mix aus beidem entsteht, eine paritätische Entwicklung zwischen standardisierten, klassischen und digitalen, ist es schon mal eine riesige Fortentwicklung. Ja, aber es zeigt, glaube ich, auch, das wird so ein Thema sein fürs kommende Jahr. Würde ich mir wünschen.
Ja, da wäre ich dabei. Also ich würde auch das Thema gerne mit in den Topf schmeißen, weil man sieht es ja jetzt wirklich auch, es gab viele, wenn du vor einem Jahr mit den Vermögensverwaltern und Banken gesprochen hast, die haben gesagt, also es gab ja die drei Lager. Nein, gar kein Thema, niemals, auf gar keinen Fall. Dann gab es die, die gesagt haben, okay, wir sind die absoluten Fans, auf jeden Fall. Ne? Also es gibt ja da auch so einen Frankfurter Asset Manager, sehr erfolgreich, der mit einer der ersten Investoren auch war in Bitcoin, in seinem Private Label Fonds. Und ich glaube, er hat es nicht bereut seitdem. Und dann gibt es die dritte Sparte, das sind die, die sagen, wir sind eher neutral, wir würden es nicht empfehlen, aber wenn es die Kunden machen wollen, dann machen wir es. Ne? Und da siehst du gerade den Switch, dass auch immer mehr klassischere Banken, auch Sparkassen in Deutschland, das Thema zumindest nicht mehr mit der Abwehrhaltung behandeln, sondern sagen, hey, wenn die Kunden das wollen, dann wollen wir dafür ein Angebot schaffen. Ja. Und ich sehe das genauso wie du. Also ich bin super gespannt und also ich gehe auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder hin zum Fondsforum, weil es ist wirklich ja, nochmal, wie du gerade gesagt hast, ne, der Mix aus den Speakern, die Themen, man ist sich nicht immer mit allem einig. Es ist eine gesunde Diskussionskultur, aber trotzdem positiv für die Zukunft ausgerichtet. Also ich war jetzt auch zum zweiten Mal schon wieder schwer begeistert. Also absolute Empfehlung auch für alle, die heute zuhören, aus der Branche sind. Basler Fondsforum, also Anreise lohnt sich.
War gut auf den Punkt gebracht.
Ja, du, dann so kurzweilig wie das Fondsforum war jetzt auch unsere Aufnahme. Also wir haben echt eine lange Episode jetzt aufgenommen. Also ich hoffe, das freut dann auch alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Aber die Zeit ist leider für heute vorbei, Sebastian. Sehen wir uns auf dem Fondskongress dieses Jahr?
Leider nein. Ich habe das lachendes und ein weinendes Auge. Die Branche wird sich da zusammentreffen. Das ist schön. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Aber ich werde diese Zeit nutzen für einen Kurztrip mit der Familie, der schon lange geplant ist.
Das ist sehr schön. Und, hast du dir verdient.
Genau, vielen lieben Dank.
Ja, also das heißt, jeder, der Sebastian auf dem Fondskongress vermisst, geht einfach auf sein LinkedIn,
ja, genau,
und schreibt ihm eine Nachricht für die Zeit, wenn er wieder da ist. Also ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Fondskongress in Mannheim. Ich bin sehr gespannt auch. Ich muss mich nochmal durchs Programm durchkämpfen, weil es sind wieder so viele Vorträge. Aber ja. Ich glaube, es wird spannend und ich werde dir dann berichten oder auch deine Kollegen, was du verpasst hast am Ende und was so dort die Zukunft auf jeden Fall bringt.
Da freue ich mich drauf.
Vielen lieben Danke, Sebastian. Danke, dass du heute mein Gast warst. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Austausche über das ganze Jahr hinweg. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und wünsche dir damit noch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Wünsche ich dir ebenfalls. Wie gesagt, vielen Dank für die Möglichkeit. Guten Start in die Woche und viel Spaß auf dem Fondskongress.
Danke dir.
Alles klar.